Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir starten diese Episode mit einem kleinen Bild. Stellt euch mal vor, ihr sitzt mit einer Freundin oder einem Freund in einem Restaurant. Ihr habt gerade beide nicht so super viel Kohle, Inflation und so weiter, weshalb ihr euch für ein vergleichsweise günstiges Gericht auf der Karte entscheidet. Spaghetti Aioli oder so. Während ihr diese Spaghetti Aioli esst, kommt auf einmal die Servicekraft auf euch zu und legt eine fremde Rechnung auf den Tisch. So, die Leute am Nachbarstisch haben jetzt aufgegessen. Das macht dann bitte einmal 168,50 Euro für Vorspeisen, die zwei Steaks und die Weinbegleitung. Zahlt ihr bar oder mit Karte? Leute, da würdet ihr doch auch nicht einfach nicken und wortlos diesen Betrag zahlen, oder? Nein, würdet ihr verdammt nochmal nicht. Ironischerweise duldet es aber gerade eine Vielzahl junger Menschen, wenn ihnen die dicke Rentenrechnung der Babyboomer-Generation vorgelegt wird und gesagt wird, zahlt mal, wir haben jetzt aufgegessen. Ich kann mir diese Akzeptanz meiner Generation nur so erklären. Nämlich, dass viele gar nicht wissen, was gerade passiert. Vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung die neuen Rentenpläne vorgestellt. Und über diese und über die Kosten, die gerade der jungen Generation aufgebürdet werden, möchte ich heute mal ganz gerne mit euch sprechen. Also, let's go! Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Zu Anfang zoomen wir erstmal raus und schauen uns an, warum das Rentensystem so verdammt marode ist. In den 60er Jahren kamen noch 6 aktive Beitragszahlende auf eine Person in Rente. Das System war also stabil. Mit der Einführung der Anti-Baby-Pille in den 60er Jahren und der sich immer mehr verändernden Rolle der Frau in unserer Gesellschaft gingen die Geburtenraten immer weiter zurück. Dass uns das irgendwann in Sachen Rente zum Verhängnis werden wird, war schon relativ früh absehbar. In den 90er Jahren kamen nur noch 3 aktive Beitragszahlende auf eine Person in Rente. 2020 waren es noch 1,8 aktive Beitragszahlende und 2050 wird es den Prognosen des Bevölkerungsinstituts zufolge quasi nur noch eine erwerbstätige Person sein, die auf eine Person in Rente kommt. Das Rentensystem wird also immer instabiler. Und das ist, wie gesagt, seit einigen Jahrzehnten absehbar. Was junge Menschen in Anbetracht dieser Entwicklung über ihre eigene Rente bisher gedacht haben, hat mir Jugendforscher Kilian Hampel erzählt.
In unserer Trendstudie Jugend in Deutschland haben wir den 14- bis 29-Jährigen, die wir dort befragen, verschiedene Aussagen über den Wohlstand und die Zukunftssituation gegeben. Und sie positionieren lassen, also ob sie dem zustimmen oder es ablehnen. Und eine von den Aussagen war eben, von meiner gesetzlichen Rente kann ich im Alter gut leben. Also wie Sie das einschätzen? Da sagen Stand jetzt nur 11% aller 14- bis 29-Jährigen, ja, da werde ich mal gut von leben können. Ein Drittel sagt, boah, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht beurteilen. Und 56% sagen, nö, werde ich sicherlich nicht gut von leben können.
Ironischerweise ahnen also viele junge Menschen, dass nicht viel für sie übrig bleibt. Und trotzdem zahlen sie bereitwillig die Rechnung des Nachbartisches. Der renommierte Soziologe Dr. Klaus Hurremann, der auch schon mal in diesem Podcast war, hat dafür so gar kein Verständnis und fragt sich, Leute, wann werdet ihr endlich wach und vor allem laut?
Warum nehmen die jungen Leute diese starken Benachteiligungen, die sie erleben, einfach nur hin? Sie tun es nicht beim Thema Klimawandel. Da haben wir eine junge Generation, die wirklich das zum Thema macht und die ältere und die mittlere Generation anklagt, dass sie das Thema fahrlässig verschlafen hat. Wirtschaftliche Benachteiligung, Altersbenachteiligung im Blick auf die Rente, das wäre ein Thema, wo ich staune, dass das nicht kritisch aus der jungen Generation in die öffentliche Debatte geworfen wird. Generationengerechtigkeit hier eingefordert wird. Das müsste aus der Gruppe der unter 30-Jährigen als politische Forderung gebracht werden. Das beschäftigt viele junge Leute. Es ist aber noch nicht zu einem politischen Zündfunken gekommen.
Ja, vielleicht ist es jetzt der richtige Moment, um laut zu werden. Denn die Bundesregierung hat jetzt ein paar neue Rentenpläne in der Pipeline.
Mit dem Rentenpaket 2 stärken und modernisieren wir die gesetzliche Rente, und zwar von zwei Seiten. Zum einen sorgen wir mit der Haltlinie, Stichwort Rentenniveau, für Stabilität. Und zum zweiten entlasten wir Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mit dem Generationenkapital, damit Beiträge nicht zu stark steigen.
Das eben war unser Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, der gemeinsam mit dem Finanzminister Christian Lindner von der FDP auf einer Pressekonferenz das sogenannte Rentenpaket 2 vorgestellt hat. Die Rede ist von Generationenkapital und dass Beiträge für Beitragszahlende nicht so sehr steigen sollten. Ist doch alles voll fair formuliert, oder? Bevor wir uns die Pläne der Regierung noch etwas genauer anschauen, nehme ich euch erstmal mit auf die Straßen Hamburgs und frage ein paar junge Menschen, was sie von diesem Rentenpaket 2 bisher verstanden haben, geschweige denn so mitbekommen haben. Wir sammeln an dieser Stelle mal ein paar Stimmen.
Ich weiß es nicht.
Bezüglich der Rentenreform habe ich nichts mitbekommen und kann dazu auch nichts weit, also nichts sagen. Ist an mir vorbeigegangen?
Ja, bei mir auch leider komplett. Aber spannend, ich guck's vielleicht mal nach jetzt.
Ich glaube nicht, dass man sich später von der Rente halt finanzieren kann.
Wir haben jetzt 4 Kinder zu Hause und ich glaube, da wird für uns nicht viel übrig bleiben.
Ich sag es, wie es ist. Die meisten jungen Menschen haben gar keinen Plan davon, was die Rentenpläne der Regierung für sie konkret bedeuten. Und das könnte unter anderem daran liegen, dass Finanzbildung in den allermeisten Bundesländern noch Privatsache ist. Vielen fehlt schlicht und ergreifend das Wissen, um zu verstehen, dass hier etwas nicht zu ihrem Gunsten abläuft. Und wenn ich ehrlich bin, damit sind wir eigentlich schon an dem Punkt angelangt, an dem es meines Erachtens verdammt unfair wird. Bildung, in diesem Fall Finanzbildung, ist der erste Schritt, um sich jetzt wehren zu können. Solange Finanzbildung in den Schulen fehlt, kann die Regierung viele junge Menschen in Sachen Rente schlicht und ergreifend für blöd verkaufen. Und das ist nicht fair. Also, wir zoomen an dieser Stelle mal rein in dieses Rentenpaket 2. Was hat die Regierung da genau vor? Beim Thema Rente gibt es ein paar große Stellschrauben, die ich euch im Folgenden einmal grob vorstellen möchte. Die erste potenzielle Stellschraube ist die Senkung des Rentenniveaus. Was ist das Rentenniveau? Das Rentenniveau wird in Prozenten angegeben und beschreibt das Verhältnis zwischen der Standardrente und dem Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Steigen die Durchschnittseinkommen in Deutschland, steigen auch die Renten. Derzeit liegt das Rentenniveau bei 48% des Durchschnittseinkommens. Aktuell bedeutet das, dass RentnerInnen durchschnittlich 1.543 Euro monatlich bekommen. Diese Zahl hat das Bundesarbeitsministerium zuletzt bekannt gegeben. Frauen bekommen häufig weniger, weil sie zeitweise in Teilzeit arbeiten oder auch länger in Elternzeit gehen, sowie eben die Pflege von Angehörigen übernehmen. Die Bundesregierung hat gesagt, dass das Rentenniveau bis 2039 stabil bleiben soll. Es darf also nicht unter diese 48% fallen. Aber geht es wirklich allen alten Menschen in Deutschland finanziell so schlecht? Jein, zeigen tatsächlich schon Daten aus 2019. 7 von 10 Rentnerehepaaren lebten damals schon mietfrei in den eigenen 4 Wänden. Und es sind seit Jahren stabil lediglich 3% aller RentnerInnen, die Grundsicherung im Alter beziehen. Das erstmal so als Randnotiz. Wenn wir das Rentenniveau allerdings senken würden, dann würden besonders Frauen darunter leiden. Es wären in erster Linie sie, die in Altersarmut abrutschen würden. Und das ist uncool. Es ist also klar, dass wir diese Stellschraube lieber nicht lösen sollten. Schauen wir uns noch die anderen potenziellen Stellschrauben so an. Wir haben dann nämlich noch die Rentenbeiträge, also die Beiträge, die Erwerbstätige monatlich so abdrücken. An genau dieser Stellschraube will die Regierung künftig so richtig drehen. Derzeit liegen die Rentenbeiträge bei 18,6%, die zur Hälfte von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gezahlt werden. Bis zum Jahr 2025 gilt noch die Haltelinie für die Rentenbeiträge, die die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hatte. Sie dürfen also bis dahin nicht auf mehr als 20% des Durchschnittsverdienstes steigen. Soweit so gut. Aber ab dem Jahr 2028 sollen es dann wirklich 20% sein. Und 2035 schließlich 22,3%. Höhere Rentenbeiträge bedeuten allerdings weniger Nettoeinkommen für Beschäftigte, also für uns. Das ist angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten nicht ganz so cool. Zumal absehbar ist, dass auch andere Kosten für Sozialleistungen steigen werden. Zum Beispiel unsere monatlichen Beiträge für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Und für die Arbeitgeber bedeutet das alles ebenfalls Kosten. Das bedeutet, sie werden einer Lohnerhöhung in Zukunft eher weniger schnell zustimmen. Das Drehen an der Stellschraube der Rentenbeiträge ist unterm Strich insgesamt eher ineffizient. Das liegt in erster Linie daran, dass nicht genügend Menschen einzahlen, um so viele Menschen in Rente zu versorgen. Und damit kommen wir eigentlich schon zur dritten Stellschraube. Die Regierung ist gezwungen, immer mehr Geld aus dem Haushalt in die gesetzliche Rentenkasse zu pumpen. Bereits jetzt sind es etwa 100 Milliarden Euro, die aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rentenkasse fließen. Wenn die Rentenversicherungsbeiträge und das Rentenniveau stabil gehalten werden sollen, müsste dieser Zuschuss stark ansteigen, warnt der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums in seinen Gutachten. Man muss sich allerdings fragen, wie sinnvoll das ist. Denn dieses Geld im Bundeshaushalt fehlt uns dann für andere Investitionen. Für Investitionen in den Klimaschutz oder auch in Bildung. Das sind Zukunftsinvestitionen, die nachkommenden Generationen und der Gesamtwirtschaft in Deutschland zugutekommen würden. Aber das endlose Pumpen von Geld in die Rentenkassen ist keine Zukunftsinvestition. Es läuft am Ende auf eine reine Staatsverschuldung hinaus, von der junge Generationen so absolut gar nichts haben. Eine Stellschraube, an die sich aktuell niemand so richtig traut, ist die Anhebung des Renteneintrittsalters. Und die halte ich persönlich für extrem wichtig. Lasst uns diese also einmal aufmachen. Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt aktuell bei 67 Jahren. Je nach Geburtenjahrgang kann man aber auch früher in Rente gehen. Voraussetzung: Man muss mindestens 35 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt haben. Ausgerechnet die geburtenstarken Jahrgänge 1949 bis 1963 bekommen diese Möglichkeit noch und können mit 63 Jahren in Rente gehen. Die jüngsten von ihnen sind jetzt 61 Jahre alt und viele von ihnen planen, diese Möglichkeit auch zu nutzen. Im Jahr 2023 stieg die Anzahl der Anträge auf die sogenannte Rente mit 63 bereits auf ein Rekordniveau. Laut Berichten der Deutschen Rentenversicherung haben im Jahr 2023 etwa 300.000 Menschen die Rente mit 63 in Anspruch genommen. Ein neuer Höchststand. So viele haben aber eben auch vorzeitig das Erwerbsleben verlassen. So viele zahlen nicht mehr ein. Wenn wir uns die Lebenserwartungen von Menschen in Deutschland heute anschauen, stellen wir fest, dass diese für Männer bei 78 Jahren liegt und für Frauen sogar bei 83 Jahren. Dementsprechend beziehen diese Menschen dann 20 Jahre lang Rente. 20 Jahre, das ist quasi ein Viertel des gesamten Lebens. Die Frage ist das überhaupt verhältnismäßig? Unabhängig von der Rente ab 63 sollte das Renteneintrittsalter ganz generell den gestiegenen Lebenserwartungen in Deutschland angepasst werden. Sonst zahlt sich die junge Generation einfach dumm und dusselig. Das sehen viele Experten und Expertinnen übrigens ähnlich. Professor Ulrike Malmendier ist Ökonomin, lebt in den USA und berät die deutsche Bundesregierung zum Thema Rente. Wir erwischen sie gerade am Flughafen, als sie uns die folgende Sprachnachricht aufnimmt und deutlich macht, dass die Regierung, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen beratungsresistent ist.
Ich glaube, dass das Renteneintrittsalter mit der Lebenserwartung steigen sollte. Zum Beispiel, wie wir im Jahresgutachten des Sachverständigenrates vorgeschlagen haben, im Verhältnis 2:1. Das heißt konkret, dass ich alle 10 Jahre, wenn sich die Lebenserwartung Lebenserwartung ab 65 gerechnet um circa 9 Monate erhöht, Menschen 6 Monate länger arbeiten würden. Zum Beispiel würden 1986 Geborene die ersten sein, die ein ganzes Jahr lang länger arbeiten müssten und würden mit 68 im Jahre 2054 in Rente gehen. Es ist also bei weitem nicht so drastisch, wie oft diskutiert. Andererseits möchte ich auch betonen, dass wir immer nur die Nachteile längerer Lebensarbeitszeit betonen. Es gibt auch viele psychologische und sogar physiologische Vorteile in vielen Berufen. Nicht in allen. Die berühmten Dachdecker, die immer zitiert werden, da verstehe ich natürlich die Sonderlage. Aber zum Beispiel im Wissenschaftsberuf, in dem ich mich befinde, führt oft der Eintritt ins Rentenalter zu einem gewissen psychologischen Absturz. Solchen Menschen es möglich zu machen, mit ihrer Erfahrung noch beizutragen in der Arbeitswelt, wäre genau das, was Deutschland im Augenblick braucht.
Aber warum traut sich die Politik nicht, an dieser Stellschraube zu drehen? Ganz einfach, weil Rentnerinnen und Rentner eine zu mächtige Wahlgruppe sind, die sich keine Partei vergraulen will. Aktuell leben knapp 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Hinzu kommen jene, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Alle Parteien wollen bei dieser riesigen Wahlgruppe punkten. Und niemand traut sich denen auch nur ansatzweise zu sagen, dass es diese Rente ab 63 in Zukunft nicht mehr geben sollte. Stattdessen kommt nun der Vorschlag des Generationenkapitals. Dieses Kapital soll eine neue Säule im Rentensystem werden, damit das ganze Ding etwas stabiler steht. Konkret bedeutet das, dass der Bund in den Kapitalmarkt investieren will. Dazu verschuldet er sich zunächst. Finanzminister Christian Lindner erklärt das mal in aller Kürze.
Der Staat nimmt einen Kredit auf und gibt ihn in das Generationenkapital. Aber wir zahlen als deutscher Staat sehr wenige Zinsen. Das, was man am Kapitalmarkt durch kluges Management über die nächsten Jahre erzielen kann, ist wesentlich höher. Und das über viele Jahre noch versehen mit dem Zinseszinseffekt, also Zins auf Zinsgewinne. Und das macht das Generationenkapital stark. Das ist die Pointe der Idee.
Und das, ihr Lieben, ist die Pointe der Idee. Einige KritikerInnen sagen jetzt allerdings, es sei angesichts der vielen Schulden naiv von zeitnahen Zinseszins und Gewinnen zu sprechen. Ich möchte euch an dieser Stelle mal einen kurzen Ausschnitt eines Spiegelartikels vorlesen, den der Journalist Nikolaus Blome geschrieben hat. Und bis hierhin vielleicht so eine ganz gute Zusammenfassung der Dinge ist. Die Beiträge der Arbeitenden zur Rentenversicherung werden mindestens um 20% steigen, wenn nach dem Abgang der starken Boomer-Jahrgänge nur mehr viele kleinere Kohorten im Markt verbleiben. Zusätzlich werden dieselben Arbeitenden mit ihren Steuern einen krass anwachsenden Zuschuss aus der Bundeskasse finanzieren müssen. Und sie werden ebenfalls mit ihren Steuern Zins und Tilgung für jene Schulden bezahlen, die, an der Börse angelegt, Erträge für die Alten bringen sollen. Das heißt, die Jungen blechen 2 bis 3 Mal, die Älteren gar kein Mal. Das sind die Worte des Journalisten Nikolaus Blome. Andere sagen, der Staat investiere hier auf Pump. Ist das Investieren am Kapitalmarkt also ganz generell schlecht? Ann-Kathrin Beck, ARD-Finanzjournalistin, ordnet an dieser Stelle mal für uns ein.
Investieren auf Pump, die Formulierung ist wahnsinnig negativ konnotiert und ist grundsätzlich natürlich auch alles andere als sinnvoll. Geld, das man investiert, das muss man natürlich erstmal besitzen und zur Verfügung haben. Und das ist in dem Fall bei der Bundesregierung nicht der Fall. Um dieses Generationenkapital, also einen Kapitalstock am Aktienmarkt aufzubauen, nimmt der Bund insgesamt erstmal 200 Milliarden Euro an Krediten auf. Das sind pro Jahr dann über 12 Milliarden Euro und jährlich soll diese Summe nochmal um 3% gesteigert werden. Und dieses Geld besitzt der Bund jetzt, Stand jetzt nicht. Trotzdem ist es in meinen Augen ein richtiger und wichtiger Schritt, jetzt auch den Kapitalmarkt hinzuzuziehen, einfach weil da überhaupt die Möglichkeit besteht, diesen Kapitalstock auch durch eine gewisse Rendite zu erhöhen und zu erweitern. Und insofern halte ich diese Aktienrente beziehungsweise das Generationenkapital, so wie es jetzt ja heißt, nicht für reine Zockerei oder extrem risikoreich. Wobei man natürlich sagen muss, Garantien für sicher verdientes Geld gibt es an der Börse nicht. Aber in meinen Augen ist es jetzt immer noch besser, dieses ja doch eher geringe Risiko in Kauf zu nehmen, als nichts zu tun. Denn damit wäre unserer Rentenkasse und unserem Rentensystem noch weniger geholfen.
Und auch Professor Ulrike Malmendier, die Beraterin der Bundesregierung, ist total dafür, dass die Chancen am Kapitalmarkt genutzt werden. Es gibt bereits viele andere Länder, die das schon seit Jahren erfolgreich machen. Schweden oder auch Norwegen zum Beispiel nutzen den Kapitalmarkt. Und das bereits seit den 90er Jahren, als absehbar wurde, dass es mit den Renten in Zukunft knapp wird. Wir reisen einfach mal nach Norwegen und schauen uns die Lage dort an. Der 1996 gegründete staatliche Pensionsfonds investiert einen Großteil der Gewinne aus dem norwegischen Öl- und Gassektor. Es wurden also keine Schulden aufgenommen. Mit den Investitionen will Norwegen für die Zeit vorsorgen, wenn die fossilen Reserven des Landes zur Neige gehen. Der Fonds ist weltweit an mehr als 8.800 Unternehmen beteiligt. Zudem investiert der Fonds in Anleihen, nicht börsennotierte Immobilien und Projekte im Bereich erneuerbaren Energien. Dieser Staatsfonds läuft ziemlich gut. Wird das deutsche Generationenkapital dann auch direkt so gut laufen? Auch hier ordnet mal wieder die ARD-Finanzjournalistin Ann-Kathrin Beck ein und deutet auch schon so ein bisschen an, dass sich das geplante Anlagesystem in Deutschland nochmal heftig davon unterscheiden wird.
Genau, der norwegische Staatsfonds wird da ja gerne als positives Beispiel genannt. Und tatsächlich hat dieser Staatsfonds im letzten Jahr, also 2023, ein ziemlich erfolgreiches Jahr gehabt mit Rekordgewinnen und einer Rendite von 16%. Das ist sagenhaft. Und auch längerfristig gesehen ist das Ergebnis immer noch sehr stark. Rund 10% Rendite im Durchschnitt in den letzten 10 Jahren. Das ist sehr viel. Und man hat jetzt hier so ein bisschen die Hoffnung, dass es genauso erfolgreich laufen könnte wie in Norwegen oder auch in Schweden. Die erwirtschaften ja auch schon seit Jahrzehnten einen Teil ihrer Rente am Aktienmarkt. Aber man muss da ganz ehrlich sein, die Systeme dort und hier, die werden sich schon relativ stark unterscheiden. Und bis der Fonds hier, also bis der Fonds des Generationenkapitals in Deutschland hier wirklich eine ähnliche Rendite abwirft, wird es noch ziemlich lange dauern und wirklich viel Zeit brauchen. Und dass sie dann nochmal wirklich auch einen nachhaltigen Einfluss, einen positiven Effekt auf das Rentensystem hat, wird es nochmal länger dauern. Dafür sind die 12 Milliarden Euro zum Start einfach zu klein. Und um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Rendite hier dann sein könnte, dann kann man sich mal den deutschen Stiftungsfonds Kenfo anschauen und sich daran orientieren. Denn Kenfo soll dann auch das Generationenkapital verwalten und der hat im Schnitt eine jährliche Rendite von etwa 4%.
Wie unsere Finanzjournalistin schon sagt, in Schweden und anderen Ländern ist es ähnlich. In Schweden zum Beispiel fließt das Geld in einen Fonds und man sieht auf einem ganz persönlichen Anlagekonto, wie es über die Jahre wächst. Professor Ulrike Malmendier, die Beraterin der Bundesregierung, macht nochmal deutlich, dass das geplante Generationenkapital der Bundesregierung inhaltlich weit weg von einer Aktienrente wie in Norwegen oder Schweden entfernt ist. Die folgende Sprachnachricht schickt sie uns nochmal vom Flughafen.
Das Generationenkapital, das gerade im Rentenpaket beschlossen wurde, ist leider überhaupt keine Aktienrente. Es ist eine Finanzmarkttransaktion, wo Geld geliehen wird und am Aktienmarkt angelegt wird, mit dem Versprechen, das für Rentenzahlungen zu benutzen. Was wir in Deutschland brauchen und was gerade die junge Generation braucht, ist eine echte Aktienrente, wo jeder auf sein eigenes Konto einzahlt, vielleicht Zuschüsse bekommt und dieses Geld in einem breit gestreuten Aktienfonds angelegt wird. Ein solcher breit gestreuter Aktienfonds ist ein extrem langweiliges Produkt. Durch die breite Diversifizierung über die Welt verstreut idealerweise passiert nicht besonders viel in Boomzeiten, aber auch zum Glück in Krisenzeiten nicht. Das heißt, es braucht keine Garantien, die nur teuer sind, keine Absicherung nach unten über einen Zeitraum, für den man für die Rente spart, wird es sich insgesamt nicht viel bewegen, etwas auf und ab, aber deutlich besser nach oben bewegen als zum Beispiel das Sparkonto. Das würde durch eine echte Aktienrente jedem Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, zugänglich gemacht.
Die Finanzexpertin ist also voll dafür, dass der Kapitalmarkt genutzt wird. Aber eben so, dass auch die Interessen der Jüngeren vertreten werden. Wie das konkret funktionieren kann, sehen wir übrigens auch in Israel. Dort gibt es zur Geburt ein Startkapital für Kinder, das investiert wird. Ulrike findet, dass das ein ziemlich gutes Beispiel ist, wobei ein Startkapital zum Beispiel zur Einschulung auch total ausreichen würde. Dann würde zum Beispiel der deutsche Staat für jedes Kind 10 Euro im Monat in einen breit gestreuten internationalen Aktienfonds stecken. Das würde Ulrike zufolge zwar 1,1 Milliarden Euro kosten, aber eben dem Vermögensaufbau dienen. Die Kinder könnten dann im Verlauf ihrer Schulzeit beobachten, wie das Kapital wächst und dürfen ab dem 18. Geburtstag darauf zugreifen. Es handelt sich also um ein Invest in die jüngere Generation. Es ist konkret an einzelne Personen und ihre Zukunft gebunden. Und damit unterscheidet es sich ganz konkret von den Plänen der Bundesregierung, die die Gewinne in erster Linie nutzen will, um das Rentenniveau zu halten und den alten Menschen weiterhin ihre Frührente ab 63 zu ermöglichen, damit wir das dann 20 Jahre finanzieren dürfen. Also Leute, wir sollten uns, glaube ich, nochmal ganz genau überlegen, ob wir diese Rechnung vom Nachbartisch im Restaurant wirklich begleichen wollen. Damit sind wir jedenfalls am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe sehr, dass ihr jetzt etwas mehr Durchblick bekommen habt. Und ich freue mich auch auf eure Gedanken. Schickt sie mir gerne via Instagram oder auch via LinkedIn. Danke fürs Zuhören und dickes Danke übrigens auch an Ole Kuhberg, der diese Folge wie immer geschnitten hat. Ich danke dir. So, bis bald!
Stay hungry.